Ja, die Geschichte vom David. Das ist eine spannende Geschichte, königlich. Man könnte vielleicht sagen, seine Geschichte gleicht einer modernen Geschichte von einem Tellerwäscher, von einem Schafhirt zu einem König. Nicht, dass sein Leben geradlinig verlaufen wäre. Ich weiss nicht, ob wir wirklich wetten tauschen mit dem, was er erlebt hat. Aber es ist eine Geschichte, die ich spannend finde. Vielleicht gerade, weil sie nicht nur geradlinig ist. Weil wir es dort drin sehr an vielen Orten können wiederfinden und sehen. Aber ich nehme euch kurz mit. Wir gehen auf Israel. Und zwar in die Zeit 1450 vor Christus. Das Volk Israel ist in Ägypten zu einem grossen Volk angewachsen. Das Volk ist immer grösser geworden und für die Ägypten scheinbar eine Bedrohung. Das Volk hatte kein eigenes Land gehabt und so ist sie unter Mose, ist so wie gekommen, dass Gott gesagt hat, zieht los in ein Land, wo ich euch will verheissen, eben eigentlich ins heutige Israel. Jetzt kann ich das euch kurz auf der Karte zeigen. Das ist auf der linken Seite, also von Ägypten, der rote. Seht man es? Und vielleicht müssen wir das Licht ein bisschen löschen. Der rote Faden, der rote Strich von Ägypten, eigentlich ins verheißene Land, die oben rechte Teil. Man sieht dort fein das Tote Meer und oben den See Genezareth. Die Reise wäre eigentlich nur 2 Jahre gegangen, aber weil sich das Volk Israel hätte so ablenken und das Vertrauen nicht in Gott können setzen, sind es aus 2 Jahren 40 Jahre geworden. Und unter dem Josua nachher haben sie dann schliesslich können das verheißene Land einnehmen. Das wäre dann auf der rechten Seite vergrößert, der Teil, wo damals das Volk Israel eingenommen hat. Also man sieht es dort am Meer und oben dann der See Genezareth. Der See Genezareth wird verbunden mit dem Jordan, dem Fluss. Und ganz nach dem Toten Meer, gerade oben zu, sind sie drüber rein. Über den Jordan und haben den Jericho eingenommen. So, dann haben sie sich dort ausbreitet. Das ist ein paar Jahre gegangen. Aber wie es so ist mit uns Menschen, sind wir oft unzufrieden. Die Völker rundherum haben nämlich alles Könige gehabt. Gott hat aber gesagt, ihr braucht keinen König, weil ich bin euch ein König. Stattdessen hat der Richter eingesetzt im Land. Richter, die geschaut haben für Recht und Ordnung. Aber das Volk Israel hat unbedingt einen König wollen, wie alle Länder rundherum. Und Gott hat nachgegeben und gesagt, gut, wenn ihr halt einen König wollt, ausser mehr der Saul, das wäre ein guter König. Und so hat er den König Saul einsetzen als König. Am Anfang ist das gut gegangen, doch je länger, je mehr, weniger. Und dann landen wir bei der Geschichte, wo der Uli uns wunderbar da erzählt hat. Der Saul hat gemacht, was er wollte. Sein Herz ist nicht beim grossen König geblieben, bei Gott. Und er hat eigenmächtig gehandelt, so dass Gott gesagt hat, so geht's gar nicht. Ich suche mir einen neuen König. Einen Mann nach meinem Herz. Wenn ich die Geschichte so lese, und vielleicht ist sie ja euch auch so gegangen, wo der Uli das erzählt hat, die Geschichte. Dann ist schon ein paar Fragen gehabt. Sie hat zum Beispiel mich gefragt, was ist denn jetzt anders am David als an diesen vielen Brüdern, die da gekommen sind, einer um den anderen? Was ist am David anders als am Saul? Das hat sich vermutlich der Samuel auch gefragt. Samuel war ja völlig begeistert gewesen vom ersten Sohn. Der ist gekommen, gross, stark, mächtig. Der Samuel hat gedacht, ja, das ist der Volltreffer, der erste ist es. Und dann sagt Gott, lass Samuel, ich habe ganz andere Kriterien. nach dem ich Menschen auslese. Joel, du musst mir helfen. Irgendwie will das Ding nicht. Es liegt auch an mir, wie jedes Mal, aber... Kannst du eins drücken? Oder ist er abgestürzt, der Pin? Vers 7. Der Herr sprach zu Samuel, lass dich nicht von meinen Äußeren oder seiner Größe blenden. Der Mensch sieht auf das Äußere, der Herr aber sieht das Herz an. Wie man hat sich gestört an meinem Kragen da. Ein paar, hä? Schon bevor ich aufgestanden bin, hätte man den Kragen richten. Unsere Erscheinung ist extrem wichtig und glauben Sie mir, das war jetzt auch für mich ein Spannungsfeld gewesen, so dafür zu gehen und denken, was denken die? Der kann nicht mal den Kragen recht richten zum Start da. Wir lassen uns wahnsinnig schnell ablenken, weil der Mensch schaut aufs Äußere. Das ist normal, ist ja grundsätzlich nicht schlecht. Das geht immer noch nicht. Hast du wieder eins? Jetzt brauchen wir eine gute Zusammenarbeit, Joel. Der Mensch sieht auf das Äußere. Also, äußere Mensch. Wir leben in einer Zeit, in einer Gesellschaft, da ist die Erscheinung extrem wichtig. Es ist sehr wichtig, wie wir aussehen. Ich weiss nicht, wie viel Zeit du am Morgen vor dem Spiegel verbringst. Ich weiss es nicht so genau. Die einen mehr, die anderen weniger. Aber wir achten schon auf unser Äußeres. Wir haben ja auch gelernt und merken das selber. Die erste Begegnung, respektive der erste Eindruck, den wir abgeben, ist extrem wichtig. Also wenn wir Menschen begegnen, nach ein paar Sekunden läuft bei uns schon der Film ab, ob es der Mensch sympathisch ist oder nicht, ob der mit der Mode geht oder nicht, ob der einer noch von gestern ist oder schon von morgen oder sonst ein ausgefallener Vogel. Wir tun das klassifizieren. Wir wissen auch, dass wenn es um Vorstellungsgespräche geht, Menschen, die modern daherkommen oder auch schön sind, in welchen Augen auch immer, also nach unserem Maßstab, hat man genau berechnet, wie die Gesichtsgeometrie muss sein, wie viel Abstand von den Augen zu der Nase, was wir als schön erachten. Also wenn Menschen möglichst näher an das Dreieck herankommen, wo da berechnet ist worden, so Leute haben es einfacher, eine Stelle zu finden. Ob sie etwas im Kopf haben oder nicht, das ist gar nicht immer so zuerst einmal die Frage, sondern die äußere Erscheinung. Vielleicht hast du ja auch schon deine Erfahrungen gemacht mit deinem Körper. Vielleicht bist du zu klein in deinen Augen. Vielleicht zu gross, vielleicht zu dick, vielleicht zu dünn. Vielleicht hast du ein asymmetrisches Gesicht oder du hast auch ein Gefühl. Vielleicht hat man dir das schon gesagt als Kind, lass du siehst komisch aus. Vielleicht bist du gehänselt oder gemobbt worden. Ich weiss das nicht. Aber wir Menschen sind ja grausam dadurch. Ich weiss nicht, ob du dich wohlfühlst in deinem Körper. Vielleicht träumst du manchmal, wenn Gott mir einen anderen Körper gegeben hat, wäre mein Leben anders verlaufen. Man sagt, dass jede vierte Frau ein Problem hat mit Essen. Ich glaube, das ist eine Folge der Gesellschaft, wo wir drinnen wohnen und leben. Es ist uns nicht gleich, was diese denken über mich. Ich will angenommen sein. Ich will gefallen. Und ich lehre, dass wenn ich mich äußerlich so gebe, dass ich eine Bestätigung bekomme. Und jetzt müssen wir uns die Situation vorstellen mit dem David. Der war kleiner und vielleicht bring, vielleicht eher nicht so kräftig. Das heisst zwar, er sei schön gewesen. Ich weiss auch nicht, er war schön gewesen. Aber Nicht so, wie man sich einen König würde vorstellen für so ein Land. Irgendein so ein Fels, ein grosser, starker, wie der Saul eben war. Ich könnte mir vorstellen, dass der Samuel enttäuscht war, wo der Kleine kommt und denkt, ja, aber nein, Gott, also sorry. Wenn wir mit dem im Vorsprechen, das wird ja schwierig. Dann müssen wir immer auf ein Schemmel lüpfen oder so. Spannend ist, wenn wir Psalmen lesen, merken wir, dass der David versöhnt war mit seinem Körper. Und so ist die Geschichte zuerst einmal ein Paukenschlag, ein Befreiungsschlag. Auch wenn Menschen den beurteilen nach dem Äußeren, Gott macht es nicht. Gott sieht die inneren Menschen. Und das ist ihm wichtig. Ausgerechnet der David bringt das Thema vom Körper zur Sprache. Du hast alles in mir geschaffen. Du hast mich im Leib meiner Mutter geformt. Kannst du den ersten Satz auch sagen? Ich danke dir, dass du mich so herrlich und ausgezeichnet gemacht hast. Wunderbar sind deine Werke, das weiß ich wohl. Der David sagt Gott, du hast mich so gemacht, vielleicht ganz anders als meine schönen Brüder und Grossen und Starken. Aber wenn du mich so hast wollen, wie ich bin, dann nehme ich mich an und ich sage ja zu mir. Und ich merke, mein Äußere ist viel weniger wichtig als mein Innere. Warum legen wir Menschen so viel Wert auf unseren äußeren Mensch? Und mit denkt sie, unsere Gesellschaft ist eher der innere Mensch der, der verkümmert. Kannst du wieder drücken? Jawohl. Nimm dir noch eine Minute, zwei Zeit und stell dir die Frage. Du hast ein Papier, ein Handout, du kannst dort drauf schreiben. Habe ich zu meinem Körper eine gesunde Beziehung? Vernachlässige ich ihn oder vergöttere ich ihn? Habe ich meinen Körper so angenommen und kann ich Gott dafür danken? Wo gebe ich anderen Menschen das Gefühl, sie sollten äußerlich anders sein oder sich verändern? Wann bin ich in Gefahr, Menschen nach ihrer äußeren Erscheinung zu bevorzugen? Wenn Gott dich annimmt, wer gibt dir das Recht, dass du dich ablehnst? Das ist ein Prozess, den ich lernen musste. Ich wäre gern grösser gewesen. Und wenn mal jemand gesagt hat, ja, gell, Gott kann ja den auch brauchen als Pastor, auch wenn er so klein ist. Oh. Das ist ein Prozess. Ins Reine zu kommen, auch mit der Erscheinung. Gott hat ganz andere Kriterien. Darum. Der Herr sieht auf das Herz, unser inwendig Mensch. Kriterien, die Gott braucht. Die sind nicht mit unseren Augen sichtbar, sondern die muss man mit unserem Herz wahrnehmen. Der Herr hat sich einen Mann nach seinem Herzen ausgesucht. Und spannend ist, dass der Paulus genau den Satz nach einnimmt in die Apostelgeschichte und den nochmal erwähnt, wenn er sagt, ich habe David gefunden, den Sohn Isais, einen Mann nach meinem Herzen. Der wird meinen Willen tun. Also, ich habe mich natürlich dann gefragt, wie unterscheidet sich denn das Herz von David von dem von dir und mir? Oder von denen von den Brüdern? Oder vom Saul oder überhaupt? Was sieht denn Gott am Herz von David? Ich meine, wenn wir die Biografie anschauen, merken wir schon, der Mann hat doch schon auch einiges gebosget. Hat denn der so ein reines, gutes Herz? Ist denn das so ein zweiter Jesus? Ich habe lange darüber nachstudiert und ich glaube, wir können da nicht einfach so schnell Antworten geben. Was macht es denn aus? Vielleicht wäre das eine Aufgabe an dich, durchforsch mal die Bibel und die Geschichte von David und such mal raus, was denn das Herz von David ausmacht oder wo er sich unterscheidet. Wenn wir in der Bibel uns ein bisschen forschen und zum Thema Herz gehen und nachschauen, dann sind wir relativ schnell sehr ernüchtert. Weil die Bibel redet von unserem Herz nicht allzu easy. Unser Herz ein trotzig und verzagtes Ding. Wer kann es ergründen? Aus dem Herzen kommen böse Gedanken. Ja, was sieht man, wenn man in unsere Herzen schauen könnte? Machst du das manchmal? Schaust du manchmal in dein Herz? Bei mir sieht man manchmal Spannungsfelder zwischen Hoffnung und Zweifel. Zwischen Mut und Verletzungen. So voll draufgegangen ist und nachher wieder mehr ja, nein, doch nicht. Zuversicht. Angst, Freude. Manchmal auch Leid, Trauer. Manchmal auch Trotz, Wut. Und wenn wir Psalmen lesen, stellen wir fest, ich finde eigentlich die Begriffe alle auch beim David in seinem Herz. Der ist gar nicht so anders. Spannend ist, er reagiert aber dementsprechend. Und seine Reaktion, die ist es, was mich fasziniert. Wenn immer der David konfrontiert wird mit Schuld, mit seiner Schuld, mit seinem Herz, dann zeigt er etwas. Reue. Und das ist der Unterschied zum Saul. Der Saul zeigt Rechtfertigung. Der David zeigt Reue. Da kommt der Samuel zum Saul und sagt, Saul, du hast gemacht, was du willst und nicht, was Gott macht. Der Saul sagt, ja, ist recht, aber tu mich doch jetzt vor dem Volk ehren. Und weisst, ich habe Angst, sie laufen davon. Und überhaupt. Und der David sagt, du hast recht, ich bin ein Mann vom Tod. Ich habe so den Verdacht, dass genau das das ist, was Gott so fasziniert am David. Nicht sein reines Herz und sein Überfliegertum oder was auch immer, oder es ist ein Mann, der nie etwas Falsches macht, sondern ein Mann, der lernt, zu seinem Herz zu stehen, ein Mann, der lernt, sich reflektieren und sagt, ja, ich stehe zu meiner Schuld. Bei mir sieht es so aus. Ich brauche Gott. Und das ist spannend, was er für einen Prozess macht mit seinem Herz. Jetzt lesen wir, jetzt müssen wir wieder einmal drücken. Ja gut, nein, kannst du mal eins zurück. Wollt man da die Batterie wechseln, Andi? Ah. Weil das so ist mit unserem Herz, das zerrissen ist. Darum heißt im Hesekiel 36, und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben. Und ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen, wegreißen und euch ein fleischernes Herz geben, das Herz, das lebt.
Und das ist das, was David weiss, ich brauche eine Erneuerung, eine ständige Erneuerung von meinem Herz. Und das geht nur, wenn ich angeschlossen bin an Gott. Und der Weg von meiner Erneuerung ist der Weg von der Buße. Und das zeichnet das Herz von David aus. Ich brauche eine Erneuerung. Mein Erneuerungsprozess ist nie abgeschlossen. Nie. Und jetzt müssen wir mal schauen, was er nach sagt. Ich lese das, glaube ich, einfach vor. Psalm 139, Vers 6, der nächste Vers. Herr, du hast mein Herz geprüft. Du weißt alles über mich. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Was ist denn das für ein Gebet? Hast du das auch schon mal gebetet? Das braucht den Mut. Gott, prüf mein Herz. Warum betet der David, prüf mein Herz? Weil er weiss, dass wir Menschen Prüfungen brauchen im Leben. Weil wir an Prüfungen wachsen wir. Und wie der Mann geprüft ist worden. Wie ist ein Mose geprüft worden? Dort heisst, der prüfteste Mann sei das gewesen auf dieser Welt. Der plagteste. Der David weiss, ich brauche es. Weil in Prüfungen kommt führen, was in mir steckt. Wie eine Orange, wenn ich sie presse, kommt der Saft raus. Wollte ich also wissen, wo ich stehe im Glauben, werde ich es an Prüfungen feststellen. Ganz einfach. Aber ich habe nicht gerne Prüfungen. Das ist unangenehm. Ich habe schon die Schulprüfungen gehabt. Einzig, wenn ich gewusst habe, ich bin gut, dann habe ich gefunden, ja mal, da kann ich mal zeigen, was ich kann. Aber grundsätzlich, ich bin eher ein bisschen zu bequem gewesen für die Prüfungen und zum Lehren. Aber Gott lässt Prüfungen zu in unserem Leben und das ist das, was der David auszeichnet. Er verschließt sein Herz nicht. Sondern macht es auf und sagt, Gott, komm, prüf mich, schaff an mir, erneuere mich, damit ich mich verändern kann, damit ich vorwärts komme im Glauben. Menschen, die mit Gott unterwegs sind, zeichnen genau das aus, dass sie anheben, nicht davonlaufen, dass sie sich Gott ausliefern, sagen, Gott, da bin ich, schaff an mir. Und zeig mir, wenn ich auf bösem Weg bin, dass ich kehren kann. Das kommt dann nachher. Lassen wir es von Gott korrigieren. Lassen wir es prüfen. Vielleicht bist du in Prüfungen drin. Ich will dir Mut zusprechen. Wenn Gott dir eine Prüfung schickt, zeigt dir ja, dass er noch dran ist bei dir. Wenn er dich vergessen hat, muss er auch keine Prüfung mehr schicken. Prüft werden die Leute, die ja weiterkommen wollen. Hast du also eine Prüfung nicht im Leben? Ist das ein positives Zeichen von Gott? Er schafft an dir. Vielleicht kommst du in den nächsten Level. Halt an, spring nicht fort. Vertrau Gott. Er weiss das Mass von der Prüfung, die er bringt. Psalm 53. Psalm 51, Vers 4. Eine Reaktion von David auf seine Schuld. Reinige mich von meiner Sünde. Meine Sünde ist immer vor mir. An dir habe ich gesündigt. Jetzt kommt seine Bitte. Gott, schaffe in mir ein reines Herz. Gib mir einen neuen, aufrichtigen Geist. Verstoße mich nicht aus deiner Gegenwart und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Ein zerknischtes, reumütiges Herz wirst du Gott nicht ablehnen. Was sagt Jesus bei der Bergpredigt? Selig sind die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Königlich werden hat also damit zu tun, dass sie mir innen anfängt. Dass sie mein Herz lassen, prägen vom König, von allen Königen in mir innen. Dass sie dem mehr Gewicht beimisse, was Gott über mich denkt und über mich inwendig Mensch, als Menschen über mich auswendig. Der Weg in die königliche Priesterschaft ist der, dass ich mir Gott hinhalte und er mich verändert.
und ist zulassen. Offenbar hat der David das an seinem Sohn weitervermittelt, dem Salomo. Der sagt nämlich in der Sprüche: Mein Sohn, achte auf das, was ich dir sage. Höre meine Worte gut zu. Vergiss sie nicht, sondern bewahre sie tief in deinem Herzen. Mehr als alles andere aber behüte dein Herz. Denn dein Herz beeinflusst deinen